Der Friede des Herrn, er sei mit uns. Wir hören das Bibelwort aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9. Der Apostel schreibt, bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht Jesus, unseren Herrn, gesehen? Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn? Bin ich für andere kein Apostel, so bin ich es doch für euch, denn das Siegel meines Apostelamtes seid ihr in dem Herrn. Denen, die mich verurteilen, antworte ich so, haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas? Oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Wer zieht denn in den Krieg und zahlt den eigenen Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Sage ich das nach menschlichem Gutdünken? Sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unsretwillen? Denn um unsretwillen ist es geschrieben, wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen, und wer drischt, der soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir für euch Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten wollen? Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, dass wir nicht dem Evangelium Christi ein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, vom Evangelium leben sollen. Ich aber habe von alledem keinen Gebrauch gemacht. Ich schreibe auch nicht deshalb davon, damit es nun mit mir so gehalten werde. Lieber wollte ich sterben, meinen Ruhm soll niemand zunichte machen. Denn, dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selber nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einen gerette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Der Herr segne diese Worte an uns. In unserem Kapitel kommt Paulus noch einmal auf sein Amt zu sprechen. Die Verbindung zum vorhergehenden Kapitel 8 besteht darin, der Apostel zeigt an seiner eigenen Person, dass er zwar frei ist von jedermann, aber er macht sich selbst jedem zum Sklaven. Er beginnt mit dem Hinweis auf sein Amt und die besondere Würde seines Amtes. Er ist ein Apostel und damit einer, der Jesus Christus, den Auferstandenen, gesehen hat. Das ist ja die Besonderheit der Apostel. Sie sind Gesandte von Jesus Christus, dem Auferstandenen, den sie mit ihren Augen erblickt haben. Das ist das Besondere auch des Evangeliums. Es bezeugt den Menschgewordenen, den Nahegekommenen, den Gestorbenen und Auferstandenen Gottessohn. Die Propheten zum Beispiel waren natürlich auch Boten Gottes, aber sie hatten eben nicht den Menschgewordenen und Auferstandenen Herrn gesehen. Sie wussten auch nicht genau, wann er kommen würde. Die Apostel dagegen sind die Augenzeugen des gegenwärtigen Gottessohnes. Sie geben das Zeugnis seiner bleibenden Nähe bei seiner Gemeinde, dann weiter an die Evangelisten, Hirten, Lehrer, Bischöfe, Diakone, die das seitdem in der christlichen Gemeinde verkündigen. Insofern muss jede christliche Gemeinde auch eine apostolische Kirche in genau diesem Sinn sein, nämlich vom gegenwärtigen Gottessohn Jesus Christus reden und zeugen, also von dem Nahen, nicht in der Hauptsache von dem fernen Gott. Doch an diesem Punkt stellten einige Christen in Korinth die Frage, ob der Apostel Paulus überhaupt ein richtiger Apostel wäre. Sie verglichen ihn offenbar mit dem Zwölferkreis um Jesus herum und fanden dann, dass er in verschiedener Hinsicht von diesen Jüngern sehr unterschieden sei. Paulus verweist zunächst darauf, dass die Korinther, deren geistlicher Vater er ist, die er durch das Wort Gottes zum Glauben gebracht hat, sein Werk im Herrn sind. Sie sind im Herrn Siegel seines Apostolates. Sie haben sozusagen ihre Unterschrift mit unter das Wort Gottes gesetzt, so wie er das getan hat. Dadurch ist das Wort Gottes in ihren Herzen versiegelt worden und hat ihr Leben geprägt. Doch die Gegner des Paulus maßen ihn nun offenbar eben am Zwölferkreis in Jerusalem. Im Vergleich mit ihnen übte er sein Amt so auffällig anders aus. Offenbar aß und trank er nicht so leidenschaftlich wie sie. Er war nicht verheiratet, so wie die Jünger Jesu, aber auch so wie die leiblichen Brüder des Herrn. Anders als die 12 Jünger arbeitete er neben der Verkündigung in seinem Erwerbsberuf als Zeltmacher weiter. Und das tat er, um sich selbst seinen Lebensunterhalt zu verdienen und nicht der Gemeinde auf der Tasche zu liegen. Und das war in der Tat unüblich. Der Apostel macht es zunächst an einigen Beispielen auch aus anderen Berufen deutlich. Der Soldat lebt natürlich vom Sold, den ein anderer ihm bezahlt, ein anderer, der ihn angeworben hat. Der Weingärtner genießt natürlich die Früchte der Weinstöcke, die er anbaut. Der Hirte ernährt sich natürlich von der Milch der Herde. Und so ist es gemäß dem mosaischen Gesetz auch die Regel für die Geistlichen. Dort ist in einem Bildwort die Rede vom Ochsen, der drischt und dem beim Dreschen natürlich nicht das Maul verbunden wird, sondern er darf natürlich beim Dreschen selbst von den Körnern fressen, die er aus den Ähren heraus drischt. Und das nun ist ein Gleichnis für den Geistlichen. Er darf gleichsam den Acker des Gottesvolkes pflügen, dann ansehen und dann dreschen in der guten Hoffnung, dass er dafür auch entlohnt wird. Er sät ja Geistliches aus, deswegen darf er auch Leibliches ernten von denen, denen er das Wort Gottes sagt. Das ist das allgemeine Recht der Geistlichen. Allerdings, der Apostel nun hat von diesem guten Recht keinen Gebrauch gemacht. Es fragt sich natürlich, warum nicht. Er wollte durch die Wahrnehmung seiner Rechte nicht dem Evangelium von Jesus Christus ein Hindernis in den Weg legen, sondern dem Evangelium zuliebe lieber Mangel, Entbehrungen, Anstrengungen und anderes mehr erleiden. Und hier hat der Apostel in sehr feiner Menschenkenntnis ein häufiges Hindernis identifiziert, das der Annahme des Evangeliums entgegensteht. Wenn Hörer des Wortes Gottes sich etwa an den Rechten des Verkündigers stoßen, etwa an seine Entlohnung, an seinem Lebensmittelgenuss, seiner Freiheit, eine Familie zu gründen, seiner Freistellung von einem Erwerbsberuf. An diesen Punkten und anderem mehr regt sich ja bekanntlich immer wieder in und auch außerhalb der Gemeinde der Neid. Dem Boten des Wortes Gottes wird dann von einer höheren moralischen Warte aus Unglaubwürdigkeit nachgesagt. Manch einer wird dem Geistlichen sogar unterstellen, er führe kein ausreichend asketisches Leben oder er sei in seinem Lebensstil zu bürgerlich, zu angepasst, als dass er authentisch predigen könne. Diese vorgelagerten, manchmal auch nur vorgeschobenen Bedenken will der Apostel nun gleich sozusagen im Keim ersticken, indem er auf alle Gratifikationen in Verbindung mit seinem Amt verzichtet, ja indem er Entbehrungen in der Verkündigung auf sich nimmt, so folgt er auch in seiner sehr bescheidenen äußeren Lebensführung dem Beispiel des Herrn Jesus. Halten wir an diesem Punkt inne und überlegen, was daraus für die Geistlichen heute folgert. Muss man ihnen zum Beispiel einen zölibatären Lebensentwurf auferlegen? Muss die christliche Gemeinde nicht aus Prinzip eine arme Kirche sein, eine Kirche auch für die Armen? Eine Kirche, die sich grundsätzlich in Besitzlosigkeit übt und das Lebensnotwendige gleichsam erbettelt, wie es schon die Mönche in den Bettelorden taten? Sollte man nicht nur aus finanziellem Mangel heraus und aufgrund von Glaubwürdigkeitsgründen von den Verkündigern verlangen, dass sie ihr Amt ganz ehrenamtlich ausüben und dann selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen? Nein, der Apostel macht weder seine Ehelosigkeit noch seinen Lohnverzicht im Amt zur allgemeinen Regel für alle Verkündiger. An anderer Stelle zeigt er, dass er auch in Bezug auf Essen und Trinken, Kleider und anderen Besitz kein prinzipieller Minimalist und Konsumverächter war, nur dass man eben in keine Abhängigkeit zu den Gütern dieser Welt geraten sollte, und genau darum mühte er sich. Wie nun ist es bei diesem besonderen Punkt der Entlohnung für Verkündiger? Der Apostel bestätigt zunächst mit der Heiligen Schrift, dass auch ein Arbeiter im Weinberg des Herrn seinen finanziellen Lohn, seinen materiellen Lohn wert ist. So war es schon im Alten Bund, dass die Diener am Altar im Heiligtum einen Anteil vom Opfer bekamen, um auskömmlich davon zu leben. Der Herr Jesus hatte diese Regel auch bekräftigt, dass die Verkündiger des Evangeliums davon leben können sollten. Der Apostel nun beteiligt sich nicht an der Diskussion, was ein auskömmlicher Lohn ist, beziehungsweise welche exakte Höhe der Entlohnung für einen Verkündiger angemessen ist. In den Landeskirchen in Deutschland orientiert man sich hierfür bekanntlich am Gehalt eines Schullehrers. Das findet manch einer zu viel, wieder andere bemängeln die Beamtengesinnung, die man in der Kirche bemerkt haben möchte, und fordert eine Entlohnung der Prediger durch die Gemeinde. Manche junge Leute in der Berufswahl jedoch stufen das Berufsprofil Pfarrer und seine Vergütung als zu unattraktiv ein, weshalb manche Kräfte durchaus angelockt werden durch höhere finanzielle Angebote. Denken wir hier nur an die höheren Gehaltsstufen innerhalb der kirchlichen Hierarchie oder an geldwerte Vorteile wie besondere Dienstwohnungen, Dienstwagen und anderes mehr. Und das gibt es ja keineswegs nur in den großen Kirchen mit ausgedehntem kirchlichen Apparat oberhalb der Ortsgemeinde, sondern das gibt es auch in manchen freikirchlichen Strukturen. Denken wir etwa an die Gehälter mancher Fernsehprediger oder anderes mehr. Der Apostel nun verlagert die Diskussion über den Lohn eines Verkündigers weg von der finanziellen Vergütung und den Überlegungen hierzu, indem es für ihn eine Ehrensache ist, dass er keinerlei Entlohnung anzunehmen gewillt ist. Er würde sagen, weder aus einem Gemeindebeitrag noch aus einer Kirchensteuer noch aus den Einnahmen, die zum Beispiel ein christliches Medienunternehmen generiert oder anderes mehr. In seinen Augen ist sein besonderer Ruhm, dass er eben unentgeltlich verkündigt. Ist diese unentgeltliche Verkündigung nun vielleicht wie ein Lock- und Werbeangebot zu verstehen, wie ein kostenloses Erstexemplar eines Buches etwa oder wie ein Probeabo einer Zeitschrift oder eines Kanals, eines Streamingdienstes oder anderes mehr? Diese Werbeangebote werden bekanntlich gratis vergeben, damit Menschen dann auf den Geschmack kommen, gleichsam angefüttert werden und dann irgendwann eben zu zahlenden Kunden werden. Will also Paulus als Missionar unter den bekanntermaßen skeptischen Griechen, die Griechen also durch das Gratisangebot ködern, bis sie dann die Verkündigung des Evangeliums gewohnt sind und dafür selbst aufkommen? So erfahren wir ja von ihm, dass er von den Gemeinden aus Mazedonien sehr wohl Geld bekam und auch annahm, um dann unter den südlichen Griechen Missionen zu betreiben. In ähnlicher Weise finanzieren und subventionieren auch heute Mutterkirchen, Tochterkirchen, Partnerkirchen mindestens anteilig, in der Hoffnung, dass sie irgendwann sich auch finanziell selbst tragen können. Doch solche Erwägungen des Marketings oder des strategischen Einsatzes von Finanzen sind dem Apostel fremd. Er verkündigt ohne Entgelt nicht in erster Linie wegen Menschen und um sie zu gewinnen, sondern als ein Opfer gegenüber Gott. Das Opfer unentgeltlicher Verkündigung ist sein besonderer Ruhm und damit ein besonderer Lohn. Nun fragt es sich, wie der Apostel auf Entlohnung überhaupt verzichten konnte. Wir erfahren, dass er von seinem Handwerk als Zeltmacher lebte. Vielleicht war er hier so spezialisiert oder auch so geschäftstüchtig, dass er gute Einnahmen generieren konnte, die ihm eben ermöglichten, nicht allein seinen eigenen Unterhalt zu bestreiten, sondern auch manche hohe Kosten in der Mission, Reisekosten etwa. Möglicherweise hat er auch Vermögen bzw. Erbe, das er einbringen konnte. Vielleicht finanzierten sich Mitarbeiter wie Timotheus, Priskus und Aquila und andere mehr auf ähnliche Weise. Auch heute gibt es wohl in allen Kirchen und Gemeinden solchen unentgeltlichen Dienst. Sicherlich bei den Ehrenamtlichen, die Arbeiten ohne Entlohnung durchführen, aber auch bei Haupt- und Nebenamtlichen, sofern sie eigene Mittel in die Gemeindearbeit einbringen oder freiwillige Dienstleistungen erbringen. Das geschieht ja dann sozusagen für Gottes Lohn und ist ein persönlicher Ruhm. Ähnlich verhält es sich für den Fall eines Zölibates. Das ist dann auch ein freies, persönliches Opfer für Gott. Das gilt allerdings auch für den Fall des ehelichen Lebens. Führt man die Ehe in Verantwortung vor Gott, die auch das Seelenheil des Ehepartners und der Kinder im Blick hat, so ist das natürlich auch ein persönliches Opfer für Gott. Nehmen wir hinzu noch die freiwillige Einfachheit in Speise, Trank, Kleidung, Lebensstil insgesamt, so kann auch dies ein Opfer für Gott sein. Diese Opfer nun in der Nachfolge Jesu bezeichnet der Apostel als seinen Ruhm bzw. als seinen irdischen Lohn, so ist das gedacht. Da könnte man jedoch fragen, was ist dann mit der Evangeliumsverkündigung des Apostels? Ist nicht sie sein eigentlicher Ruhm, in die er ja alle Kraft investiert, auch seine Ehre, sein Wohl und Wehe, ja sogar sein Leben dran setzt? Doch der Apostel betont, dass er sich seiner Verkündigung nicht rühmen darf. Er muss verkündigen. Er handelt in seinem Beruf als Werkzeug Gottes. Er ist hier nicht frei, er ist hier nicht Herr seiner selbst. Und vielleicht wundert uns diese Berufsbeschreibung des Apostels. Hier ist ja von freier Berufswahl und freiem Arbeitsverhältnis keine Spur, sondern hier handelt es sich um ein Verhältnis von Herr und Sklave, in dem er im Verhältnis zu Jesus Christus steht. Menschen täuschen sich ja manchmal über die Abhängigkeiten ihres Berufes gerne hinweg. Wenn zum Beispiel jemand sagt, ich mache das nicht wegen dem Geld. Andere reden sich ihren Beruf auf andere Weise schön, das gibt mir so viel, da kommt so viel für mich zurück. Wieder andere behaupten sogar, ich mache das nicht wegen mir selbst, ich mache das nur der guten Sache wegen. Der Apostel nun denkt sehr wohl auch zumindest in den Kategorien von Lohn, Gehalt, Gewinn und Verdienst, allerdings eben auf andere Weise, als das üblicherweise im Arbeitsleben geschieht. Er spricht ja von seiner Teilhabe am Evangelium, so wie es Teilhabe an einem Unternehmen gibt und am Unternehmensgewinn. Deswegen denkt er auch an den himmlischen Lohn und spricht von diesem himmlischen Lohn, auf den er ganz und gar, zumindest in der Verkündigung, fokussiert ist. Nun könnte man meinen, dass der Apostel irgendwie ein obsessiver Verkündiger wäre, der unbedingt predigen muss, so wie mancher Hochleistungssportler unbedingt Sport treiben muss, sonst fühlt er sich nicht wohl. Ist die Verkündigung des Paulus also eine regelrechte Besessenheit, die nicht rasten und ruhen lässt, so wie mancher Fernsehprediger zum Beispiel in seiner Predigt dann schweißüberströmt, mit hochrotem Kopf, gestikulierend, vielleicht sogar schäumend auf der Bühne steht und sich verausgabt, emotional und körperlich, ein bisschen wie ein Extremsportler. Doch wenn der Apostel sagt, dass er das Evangelium predigen muss und wehe, wenn er es nicht täte, dann meint er noch einmal mehr. Der Zwang, unter dem er steht, ist nicht ein Druck, Leistung zu bringen, zu performen, wie man heute sagt, das Muss, das auf ihm liegt, ist seine göttliche Berufung. Jesus Christus hat ihn bei seiner Berufung nicht nur zu einem Boten gemacht, sondern zu einem Sklaven, und seitdem kann er einfach nicht anders. Es ist ein von Gott kommender Drang in ihm, auch ein unbedingter Auftrag natürlich, so wie ein Fisch im Wasser schwimmen muss, weil das Art und Natur des Fisches ist, so muss seit seiner Berufung der Apostel Werkzeug und Diener, ja Sklave von Jesus Christus sein. Aber wenn der Apostel so einen starken inneren Drang zu seinem ehrenamtlichen Verkündigungsdienst verspürt, kannte er denn überhaupt nicht dieses menschliche Bedürfnis, für seine Arbeit auch entlohnt und entschädigt zu werden? War ihm diese Logik fremd, dass sich zehrende Anstrengungen irgendwie doch auch auszahlen müssen? Und wir bemerken an seinen Worten, dass er diese Logik natürlich kannte, sie allerdings nur anders verstanden hat. In seinem Brotberuf jedenfalls hat er sicherlich kühl rechnend entsprechend gewirtschaftet. Aber er wusste eben auch dieses braucht in dem Beruf, vor allem in der Berufung, eine Erfüllung, einen tiefen Lebenssinn. Diesen Lebenssinn, diese tiefe Erfüllung kann eben kein Geld der Welt geben. Und letztlich geht es um die Frage, wie Gott entlohnt, und zwar nicht nur in dieser Zeit, sondern vor allem, wie Gott in der Ewigkeit entlohnt. Und der Apostel nun hat im Evangelium von Jesus Christus die Rechnung Gottes kennengelernt. Er hat verstanden, dass Gott im Opfer von Jesus Christus mit seinem eigenen Blut auslöst und bezahlt, dass er sich ganz und gar an die Menschen verausgabt hat, dass er sich für die Menschen eingesetzt hat mit allem, was er hatte, dass bei ihm keine Berechnung war, dass er nichts für sich selbst behalten oder seinen eigenen Vorteil gesucht hat, dass er die große offene Rechnung dieser Welt und aller Menschen auf eigene Kosten, ja auf Kosten seines Lebens ausgeglichen hat. Das ist ja die gute Nachricht, dass Gott nicht allein durch Schöpferkraft, sondern sogar durch sein Blut Gratisleistungen erbringt und Verdienst vorschießt, von dem dann Menschen ganz und gar umsonst leben können. Und diese Einstellung nun hat auf den Apostel abgefärbt. Sie hat ihn zunächst in den Dienst genommen und dann auch den Apostel dem Herrn gleich geformt. Er hat sich entschlossen, es Jesus Christus nachzumachen. Er denkt nun nicht mehr an persönlichen Vorteil und irdischen Lohn und Ruhm, sondern ist ganz und gar von ganz anderem Gewinn beseelt, vom Gewinn der Seelen in Zeit und Ewigkeit, dem Retten von Menschen durch den Glauben an Jesus Christus. Deswegen macht er sich in der freien Predigt des Evangeliums zum Sklaven von jedermann, um möglichst viele zu gewinnen. Das also ist die geradezu selbstverleugnende Mission seines Lebens an allen Menschen. Den Juden wird er ein Jude und stellt sich unter ihr Gesetz, um sie zu gewinnen. Den anderen Völkern ohne das Gesetz des Mose wird er wie ein Gesetzloser, obwohl er doch unter dem Gesetz von Jesus Christus steht. Auch auf die schwachen Gewissen nimmt er selbstverleugnend Rücksicht, um möglichst einige zu gewinnen. Manche Anfrage gibt es an diesen unbedingten Willen des Apostels, Seelen zu gewinnen und Menschen zu fischen. Sicher ist damit nicht gemeint, dass ein Prediger des Wortes Gottes sich wie ein Chamäleon an seine jeweilige Zielgruppe anpasst und sich bei jedem so anbiedert, vielleicht sogar einschleimt, als wäre er einer von ihnen, obwohl er es ja gar nicht ist, um den Kindern sozusagen vorzuspiegeln, er sei selbst ein Kind, den Jugendlichen, er sei ein Jugendlicher, den Männern, er sei ein Mann, was er in Wahrheit ja ist, den Frauen, er sei eine Frau, den Senioren, er sei ein Senior, den Hobbygärtnern, er sei ein Hobbygärtner, den Hausbesitzern, er sei ein Hausbesitzer und den Tierfreunden, er sei ein Tierfreund und was es noch alles gibt an speziellen, besonderen Prägungen unter den Menschen. Soweit natürlich geht der Apostel nicht in seiner Mission. Er weiß, dass er Bote von Jesus Christus ist, dass er den Menschen das ganze Evangelium unverkürzt bringen muss. Und genau das tut er, ohne Abstriche und ohne Rabatte. Aber er bringt es eben oder versucht zumindest, es jedem Menschen zu bringen, ohne jemand aufgrund von Nationalität oder Religion, Geschlecht, Alter, Bildung, Werten das rettende Wort nun vorzuenthalten oder umgekehrt einzelne Gruppen zu bevorzugen. Selbstverleugnend ist der Apostel also nicht, weil er Abstriche beim Evangelium macht, um zu gefallen, sondern weil er das Evangelium eben ohne jegliche Vorbehalte austeilt. Er greift dem Evangelium nicht voraus, indem er selber beurteilt, wo die Predigt lohnt und wo nicht, wer vielleicht durch das Wort Gottes gewonnen werden kann und wer nicht, Und er sagt im Gefolge des Herrn das Wort umsonst und in dieser Breite, ohne dabei über andere zu urteilen oder sich selbst mit ihnen zu verrechnen. Der Apostel tut das, weil er weiß, genau auf diese Weise ist er Teilhaber am Evangelium und das ist sein eigentlicher, sein himmlischer Lohn, das Wort Gottes frank und frei, ohne Ansehen der Person und ohne Vergütung, allen Menschen zu sagen. Üblicherweise ist es ja so, wenn jemand Teilhaber an einem Unternehmen ist oder einem Projekt, dann hat er einen unmittelbaren Nutzen davon, Gewinnbeteiligung etwa bei Unternehmensbeteiligung oder bei sozialen Projekten, ein gutes Gefühl oder die Anerkennung anderer Menschen, also einen moralischen Mehrwert. Doch solchen konkreten irdischen Eigennutz hat der Apostel nicht aufgrund seiner Beteiligung am Evangelium. Er ist hier zunächst völlig Sklave, der nur tut, was ihm befohlen ist. Aber er weiß dies den Teilhabern am Evangelium, die sich selbst verleugnen und hingeben, winkt dann ein großer himmlischer Lohn, das ist der Siegespreis am Ende des Laufes, das ist die Krone des ewigen Lebens, für die er mit ganzer Kraft kämpft. Und sicherlich neben dem himmlischen Lohn, auf den alles ankommt, gibt es dann auch noch speziellen irdischen Ruhm bzw. spezielle Verdienste, zumindest in Menschenaugen, an denen aber dem Apostel nicht viel liegt. Dazu gehört eben die Tatsache, dass er unentgeltlich seinen Dienst versieht. Andernorts rühmt er sich auch einmal seines Arbeitsfleißes, seines außerordentlichen Arbeitspensums oder auch seiner Leiden im Amt. Aber er weiß und betont, daran liegt nicht viel. Kommen wir vom Apostel Paulus noch ein bisschen zu uns. Wie können auch wir Diener von Jesus Christus und Teilhaber am Evangelium sein? Seit unserer Taufe gehören wir dem Herrn. Unsere große christliche Berufung ist es, dem Herrn auf unserem Lebensweg zu folgen. Und das in den unterschiedlichsten Berufen und Berufungen unseres Lebens, ob das nun in der Familie ist, im Arbeitsleben, in der Gesellschaft, aber auch in der Kirche. In allen diesen Lebensbereichen sind wir natürlich nicht nur selbstlos unterwegs, aber immer wieder soll doch unsere christliche Berufung zum Tragen kommen und den Ausschlag geben, in der Weise nämlich, dass im Blick auf den Herrn an die Stelle dann von Berechnung und Nutzenabwägung die selbstlose Hingabe tritt. Und das kann manchmal von einem Moment auf den nächsten geschehen, dass Berufung durch den Herrn in sehr alltäglichen Berufspflichten sich äußert und dann auf einmal auch sehr tiefen Sinn verleiht. Zuvor haben wir vielleicht unsere Aufgaben an einem Punkt nur routiniert erledigt, vielleicht sogar ein wenig unmotiviert, uns vielleicht sogar mit anderen verglichen, ein Urteil über sie gefällt. Dann wissen wir uns auf einmal von Jesus Christus berufen und begabt und wir blicken dann weg von uns selbst und den anderen und tun eifrig, was wir hier in dieser speziellen Aufgabe tun sollen und auch tun können. Wir nehmen vielleicht sogar anderen eine Last ab oder tun etwas für sie. Wir fragen nicht mehr nach dem eigenen Nutzen. Im Gegenteil, wir sind dann in der Nachfolge des Herrn begierig darauf bedacht, dass wir nicht ins Vergleichen und Verrechnen verfallen. Wir denken höchstens an himmlischen Lohn. Vielleicht erinnern wir uns gegenseitig auch an die großartige himmlische Perspektive unseres irdischen Tuns. Natürlich nicht, weil wir meinen, dass wir uns dann mit diesem Tun des Guten den Himmel und die Ewigkeit selbst verdienen, aber wir glauben, dass hier aus der Güte Gottes heraus großer Lohn auf uns wartet, uns aus lauter väterlicher, göttlicher Güte und Barmherzigkeit geschenkt wird, ohne unser Verdienst und Würdigkeit. Jesus Christus bewahre uns in ihm und in der Nachfolge heute und alle Tage und in Ewigkeit. Amen.